Ja, von meiner Seite einen wunderschönen guten Morgen. Und schön, dass wir heute Gottes Wort dürfen betrachten. Wir dürfen wieder reintauchen in Gottes Wort. Und wir doch hören auf seine Stimme und hören, was er uns zu sagen hat. Und bevor der Segen einsteige, Predigt möchte ich noch gerne mit uns beten. Ja, grosser Gott, himmlischer Vater, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du ein lebendiger Gott bist. Und wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir heute vor dein heiliges Angesicht dürfen treten. Und wir bitten dich, Herr, öffne du uns die Augen, öffne du uns das Herz, dass wir sehen können, die Wunder aus deinem Wort. Amen. In einem Cartoon wird folgende Geschichte verdeutlicht. Es beginnt mit einem Kind, das fröhlich herumspringt und darunter steht ein Banner, viel zu jung, um an Gott zu denken. Dann folgt ein Jugendlichen, der mit Übermut herumspringt, mit seinem Bike fröhliche Sprünge macht. Und da steht darunter, viel zu übermütig, um an Gott zu denken. Dann folgt ein verliebtes Pärchen, die sind so glücklich, und darunter steht, viel zu glücklich, um an Gott zu denken. Angereiht wird ein Bild einer sehr beschäftigten Frau im Büro, links und rechts stapelt sich Ordner, und dies dort untersteht, viel zu beschäftigt, um an Gott zu denken. Im nächsten Bild erscheint ein Banker mit versenktem Kopf vor einem abfallenden Aktienkurs. Und da steht auch wieder, viel zu sorgenvoll, um an Gott zu denken. In der nächsten Lebenssituation wird ein älterer Mann mit Stock dargestellt. Darunter steht, viel zu alt, um an Gott zu denken. Und im letzten Bild schlussendlich sieht man ein Grabstein, darauf ein Kranz. Und darauf steht, viel zu spät, um an Gott zu denken. Ist es nicht so, dass wir in diesem Cartoon, wie diese Beschilderung, viele Menschen gibt auf dieser Welt, die haben keine Zeit, die haben auch keine Lust, um an Gott zu denken. Alles im Leben ist wichtiger, nur nicht an diesem lebendigen Gott zu gehorchen, zu gedenken. Und der König Salomon, der das Buch Prediger schrieb, befasste sich mit vielen Fragen in seinem Leben. Über den Sinn des Lebens. Ja, was macht wirklich Sinn im Leben eines Menschen? Und ganz am Schluss seines Buches im Prediger 12, das werden wir dann lesen, erkannte er den wirklichen Sinn des Lebens. Und er liegt darin, dass wir an Gott denken und ihn fürchten. Und das wird das Thema der heutigen Botschaft sein, der heutigen Predigt sein. In der Furcht Gottes liegt das Geheimnis des wahren Glücks. In der Furcht Gottes liegt das Geheimnis des wahren Glücks. Und ich möchte gern mit uns Prediger 12 lesen. Es ist ziemlich ein langer Text und wer eine Bibel dabei hat, kann gerne mitlesen. Prediger 12, wo befindet sich Prediger? Da ist die Psalmen, das ist ungefähr in der Mitte der Bibel und dann kommen die Sprüche und nach den Sprüchen findet ihr der Prediger. Prediger 12. Und gedenke an deinen Schöpfer in den Tagen deiner Jugend, ehe die bösen Tagen kommen und die Jahre herannahen, von denen du sagen wirst, sie gefallen mir nicht. Ehe die Sonne und das Licht, der Mond und die Sterne sich verfinstern und die Wolke nach dem Regen wiederkehren. zu der Zeit, wenn die Hüter des Hauses zittern und die Starken sich krümmen und die Müllerinnen aufhören zu arbeiten, weil sie zu wenig geworden sind. Und wenn trübe werden, die aus dem Fenster schauen, wenn die Türe zur Straße hingeschlossen werden und das Klappern der Mühle leiser wird. Wenn man aufsteht beim Vogelgezwitscher und gedämpft werden die Töchter des Gesangs. Wenn man sich auch vor jeder Anhöhe fürchtend und Schrecknisse auf dem Weg sieht. Wenn der Mandelbaum blüht und die Heuschrecke sich mühsam fortschleppt und die Kaper versagt. Denn der Mensch geht in sein ewiges Haus und die Trauernden gehen auf der Gasse umher. Ehe die silberne Schnur zerreißt und die goldene Schale zerspringt und der Krug an der Quell zerbricht und das Schöpfrad zerbrochen in den Brunnen stürzt und der Staub wieder zur Erde zurückkehrt, wie er gewesen ist und der Geist zurückkehrt zu Gott, der ihn gegeben hat. O Nichtigkeit der Nichtigkeit, spricht der Prediger, alles ist nichtig. Und über das hinaus, dass der Prediger weise war, lehrte er auch das Volk Erkenntnis und erwog und erforschte und verfasste viele Sprüche. Der Prediger suchte gefällige Worte zu finden und die Worte der Wahrheit richtig aufzuzeichnen. Die Worte der Weisen sind wie Treibelstacheln und wie eingeschlagene Nägel, die gesammelten Aussprüche. Sie sind von einem einzigen Hirten gegeben. Und über dies hinaus lass dich warnen, mein Sohn. Des vielen Büchermachens ist kein Ende und viel Studieren ermüdet den Leib. Lasst uns die Summe alle Lehre hören. Fürchte Gott und halte seine Gebote, denn das macht den ganzen Menschen aus. Denn Gott wird jedes Werk vor ein Gericht bringen, samt allen Verborgenen, es sei gut oder böse. Soweit Gottes Wort. Von der Geburt bis zum Tod zieht sich unser Leben wie ein Faden. Und unser Leben, unser kurzes Leben hier auf dieser Erde sollte ausgerichtet sein auf die Furcht Gottes, ihr Lieben. Unser ganzes Leben sollte fokussiert sein auf Gott. Wir dürfen uns freuen an vielen Dingen, die uns Gott schenkt hier auf dieser Erde. Und er sagt das auch, wir sollen uns freuen. Aber das Wichtigste, fokussiert sein auf Gott. Und ich möchte euch heute mit diesem Text herausfordern. Und gemeinsam wollen wir drei Aspekte hervorheben. Drei Aspekte, die du und ich unbedingt brauchst in deinem Leben, in meinem Leben, damit du das wahre Glück finden kannst. Erstens, der erste Aspekt, die Entscheidung für Gott. Das steht in den ersten 8 Versen. Diese Entscheidung ist die Grundlage, das Fundament, das ein Mensch braucht, um ein Kind Gottes zu werden. Der zweite Aspekt, die Überführung vom Wort. Vers 9 bis 12. Das Wort Gottes überführt der sündige Mensch und leitet ihn in die Furcht Gottes. Und der dritte Aspekt, die Rettung von Gott. Gott rettet, er schenkt neues Leben. Und so möchten wir den ersten Aspekt mit uns anschauen, die Entscheidung für Gott. Und der Prediger, er fängt an, gedenke, Vers 1, und gedenke an deinem Schöpfer in den Tagen deiner Jugend. Und warum ist es so wichtig, in der Jugend schon an Gott, an unseren Schöpfer zu gedenken? In den jungen Jahren, ihr Lieben, ist das Kind im Kindesalter lernfähig. Der Körper baut sich auf. Es lernt. Es glaubt alles. Ja, ein Kind glaubt auch Sachen des Nichtwahrheiten. Aber es ist auch eine große Gefahr. Aber es ist so wichtig. Deswegen gibt's eine Sonntagsschule. Deswegen, wir haben auch ab und zu Kinder bei uns zu Hause und ihr sicher auch, ist es wichtig, schon den Kindern aus Gottes Wort Geschichten zu erzählen. Es ist so wichtig, in den jungen Jahren Kindern Jesus lieb zu machen. Und je früher ein Mensch an Gott gedenkt und ihn zum Anker in seinem Leben macht, wie leichter wird dieser Mensch durch das ganze Leben gehen. Da können Stürme kommen, denn seine Wurzeln sind auf Gott, in Gott und für Gott ausgerichtet. Und dann im Vers 1b spricht der Prediger hier, ehe die böse Tage kommen und die Jahre herannahen, von denen du sagen wirst, sie gefallen mir nicht. Und vielleicht der Vers 2 auch noch, ehe die Sonne und das Licht, der Mond und die Sterne sich verfinstern und die Wolke nach dem Regen wiederkehren. Und ihr Lieben, irgendwann im Laufe des Lebens baut sich der Körper wieder ab. Und das ist ganz normal auf unserer Erde. Man wird älter, man wird schwächer. Und im Vers 3 bis 7, da gehen wir kurz darauf, wegen der Zeit will ich nicht alle Verse durchnehmen, aber von Vers 3 bis 7 wird so schön das Alter illustriert. Es ist wirklich wunderbar, wie die Bibel so offen und klar da ist. Wenn man sieht, zum Beispiel im Vers 3, zur Zeit, wenn die Hüter des Hauses zittern und die Starken sich krümmen. Und die Müllerinnen aufhören zu arbeiten, weil sie wenig geworden sind. Und wenn trübe werden, die aus dem Fenster schauen. Ja, die Arme, die Hände beginnen im Alter schwächer zu werden. Sie beginnen zu zittern. Sie sind nicht mehr ganz ruhig. Ja, im Alter hat man überall irgendwie bekommt, kommt im Alter nicht nur die AHV, es kommt auch andere Sachen dazu. Im Alter verliert man seine Zähne, es ist beschildert. Ja, heute haben wir für fast alle Ersatzteile. Schöne Zähne, ja, Schultern, es gibt so viele Sachen. Aber zur Zeit Salomos war das ganz anders. Leute, die keine Zähne mehr hatten, die hatten wirklich Mühe, ja, etwas noch Knusperiges zu beißen. Und das ist der Lauf des Lebens. Und da steht auch im Vers 3 noch, und wenn trübe werden, die aus dem Fenster schauen. Ja, bei einem gewissen Alter gibt die Sehkraft nach. Die schwindet, das merke ich selber auch. Ich trage auch seit kurzem eine Brille. Und wisst ihr, warum ich das gemerkt habe? Am Fahren, am Abend auf der Autobahn wusste ich nicht mehr so genau, steht jetzt da 80 oder 120. Und ja, ich bin so froh, gibt so Hilfsmittel, wie eine gute Brille, aber das hatten sie nicht zur Zeit Salomos. Und im Vers 4, wenn die Türe zur Straße hin geschlossen werden, ja, das Gehör lässt nah, alles lässt nah. Im Vers 5, wenn man sich vor jeder Anhöhe fürchtet und Schrecknisse auf den Weg sieht, ja, im Alter werden die Knochen brüchiger. Im Alter springt man nicht mehr herum wie ein kleines Reh. Das ist normal. Und man hat auch, die Gefahr ist auch hier zu stürzen und sich Knochenbrüche hinzuzufügen. Wenn der Mandelbaum blüht, ja, wenn man noch Haare hat, werden sie mit der Zeit weiß, wie der Mandelbaum. Ein schönes Bild, um alter zu werden. Und dann im Vers 6, ehe die silberne Schnur zerreißt und die goldene Schale zerspringt und der Krug an der Quelle zerbricht und der Schöpfrat zerbrochen in den Brunnen stürzt. Was heißt das? Die zarte Schnur des Lebens. Sie wird zertrennt. Und das Licht des Lebens erlischt und das Herz hört auf zu schlagen. Das ist der Lauf des Lebens. Das ist normal. Und im Vers 7 heißt es, und der Staub wieder zur Erde zurückkehrt, wie er gewesen ist, und der Geist zurückkehrt zu Gott, der ihn gegeben hat. Unser Leben ist endlich. Unser Leben hat ein Ablaufdatum. Und wie lange du, wie lange ich auf dieser Erde lebst, weiß nur Gott, dein Schöpfer. Du kannst keine Elle dazu tun, keine Elle an deinem Leben. In Prediger 9, Vers 12 steht etwas ganz Wichtiges geschrieben. Prediger 9, Vers 12. Denn auch der Mensch kennt seine Zeit nicht, so wenig wie die Fische, die mit dem tödlichen Netz gefangen werden, und wie die Vögel, die man mit der Schlinge fängt. Gleich diesen werden auch die Menschenkinder gefangen zur Zeit des Unheils, wenn es plötzlich über sie kommt. Plötzlich. Das war doch so ein kräftiger junger Mann. Plötzlich hat sein Herz aufgehört zu schlagen. Es war doch so eine liebenswürdige Mutter von 4 Kindern. Und jetzt hat sie Krebs bekommen und ist gestorben. So plötzlich kann es gehen. In unserem Leben sind wir das bewusst. Warum ist das eigentlich so? Und der König Salomon sagt das, und Nichtigkeit im Vers 8, der Nichtigkeit spricht der Prediger, alles ist nichtig. Gott wollte das nicht, aber seit dem Sündenfall, das im ersten Buch Mose 2, Vers 17 beschildert wird, müssen wir alle einmal sterben, weil sich Gott versündigt hat. Der Mensch wollte sein wie Gott. Oh, Nichtigkeit der Nichtigkeit. Oh, Vergänglichkeit. Hast du schon probiert, einen Rauch in deinen Händen einzusammeln? Geht das? Hast du schon probiert, einen Dampf einzusammeln? Hast du schon gesehen, wie schnell das geht bei deinem Kochtopf zu Hause, wenn so ein Dampf weggeht, wie lang das geht, bis er nicht mehr da ist? Und jemand hat mal das Leben so mit dem Dampf so geschildert, so schnell, und das Leben ist dahin. Und es ist ein Irrtum, ihr Lieben, zu glauben, dass es im Alter einfach ist, sich an Gott zu wenden. Es gibt sicher auch Leute, die sich bekehren im hohen Alter. Es gibt sicher auch Leute, die vielleicht noch auf dem Sterbebett sich zu Gott wenden. Und da wollen wir Gott danken dafür. Aber die meisten Menschen, je älter das sie werden, je verbittert sie sind, je verschlossen sie sind gegenüber die Umwelt und vor allem gegenüber Gott und sein Wort. Wir kannten eine alte Frau, die ist vor 2 Wochen mit 99 Jahre alt leider verstorben. Warum sage ich leider? Diese alte Frau wurde mehrmals aufgefordert in ihrem Leben durch seinen Sohn und Schwiegertochter. Mama, du brauchst Jesus Christus, du brauchst Gott, und sie wollte nichts wissen. Ihr ganzes Leben lang wollte sie sein ohne Gott. Nun ist sie gestorben, hinübergegangen in die Ewigkeit. Zu spät, um an Gott zu denken. Frage an dich, Frage an mich: Ist dein Herz bereit und offen, um an Gott, deinen Schöpfer, der dich so wunderbar gemacht hat, zu denken? Ihm zu vertrauen? ihm dein Leben zu geben, ihm alles zu sagen, was dein Herz bewegt, was dich bedrückt? Hast du deine Entscheidung für Gott festgemacht in deinem Leben? Und denken wir an die Vergänglichkeit unseres Lebens nach. Und denken wir, wie kurz es sein kann. Ich denke immer wieder, jetzt ist Weihnachten, plötzlich ist März und plötzlich ist schon wieder Weihnachten. Es geht so schnell vorüber. Die Zeit geht wirklich schnell wie im Flug dahin. Suche Gott und gedenke an deinem Schöpfer. Und wir haben hier eine wunderbare Verheißung. Denn Gott offenbart sich jeder, der ihn von Herzen sucht. Von wo weiß ich das? In Sprüche 8, Vers 17, das auch Salomo schrieb, steht: Ich liebe, die mich lieben und die mich eifrig suchen, finden mich. Und das war der erste wichtige Aspekt, die Entscheidung für Gott. Und das führt mich zum zweiten Aspekt, die Überführung vom Wort. Gottes Wort ist Geist und Leben. Gottes Wort hat Kraft, für dich, für mich zu ändern, zu verändern. Und Gottes Wort ist für den, der Gott sucht, unerlässlich und wichtig. Dieses Wort gibt dir eine neue, völlige Ausrichtung und einen neuen Lebensinhalt. Gottes Wort. Es ist eine Leitlinie. Ihr müsst euch vorstellen, wie auf einer Straße. Du hast die Leitplanke, du hast die Randlinie, du hast die Mittellinie und dann hast du wieder eine Leitplanke. Wir brauchen Gottes Wort, das uns führt. Gottes Wort ist Wahrheit. Johannes 17, Vers 17. Heilige sie in deiner Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Und Gottes Wort ist ein Licht auf unseren Weg, auf deinen Weg. Psalm 119, Vers 105. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinen Weg. Du brauchst Gottes Wort, denn Gottes Wort ist deine Nahrung. Wenn du an Gott denkst, wenn du ihn fürchtest, wenn du Gottes Wort liest, brauchst du es. Es ist deine Nahrung, die wir täglich brauchen, du und ich. 1. Petrus 2, Vers 2. Und seid als neugeborene Kindlein begierig nach der unverfälschten Milch des Wortes, damit ihr durch sie heranwächst. Man wächst heran durch Gottes Wort. Und Gottes Wort ist deine Waffe. Du brauchst Gottes Wort als Schutz in deinem Leben. Ich brauche Gottes Wort auch Schutz auch in meinem Leben. Das ist so wichtig. Epheser 6, Vers 17. Und nehmt auch der Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist. Zur Zeit Salomos gab es noch keine Bibel. Es gab noch, er war das Sprachrohr Gottes selbst, der das Wort Gottes seinen Zuhörern richtig austeilte. Und im Vers 9 lesen wir: Und über das hinaus, dass der Prediger weise war, lehrte auch das Volk Erkenntnis und erwog und erforschte und verfasste viele Sprüche. Also das Leben Salomo, das ist ganz ein interessantes Leben, wie er König wurde und sein ganzes Leben, wie er von Gott abfiel, weil er so viele Frauen und Nebenfrauen hatte und er dadurch andere Götter diente. Und ganz am Schluss kommt er wieder zu Gott. Und Salomo schrieb in seinem Buch, schrieb in seinem Leben drei Weisheitsliteraturen, drei Bücher. Das erste war das Hohelied. Da war er verliebt in seine Braut, die Schulamit. Und dann kommt das Buch, die Sprüche, da wartet er seinen Sohn, damit er nicht die gleiche Fehler macht wie sein Vater. Und dann kommt das Buch Prediger, das ausgerichtet sein soll auf die Furcht Gottes. Warum war Salomo so weise? Gott gab ihm diese Weisheit und es gab vor ihm und nach ihm kein Mensch, der so weise war wie er. Und das lesen wir in 1. Könige 3, Vers 9 und 12. Wenn ihr das gerne nachprüfen oder nachlesen wollt heute Nachmittag, dürft ihr das gerne tun. Er redete 3000 Sprüche und schrieb 1005 Lieder. Auch das steht in 1. Könige 5, Vers 12. Und ich denke ganz fest, ihr Lieben, dass das der König Salomo mich am Anfang seines Lebens, wo er noch jung war, weil er sagt am Schluss des Prediger, gedenke an der Zeit deiner Jugend. Bist du noch frisch. Und wir dürfen heute das Buch der Bücher in die Hände halten. Vers 10. Der Prediger suchte gefällige Worte zu finden und die Worte der Wahrheit richtig aufzuzeichnen. Ja, man sieht auch Salomo, er war eifrig für Gott. Er suchte Gott und er lässt sich gebrauchen zu einem wunderbaren Werkzeug. Und wie eindrücklich muss es gewesen sein, diesem Mann zuzuhören, wie er mit Vollmacht Gottes Wort predigte, wie er sein Wort weitergab, um seine Zuhörer zuzurüsten. Und wir dürfen dankbar sein, heute das wunderbare Werk, Gottes abgeschlossene Wort im Kanon, Gottes irrtumslose Wort in unsere Hände haben zu dürfen. Und meist haben wir noch eine, zwei, vielleicht mehrere Bibeln zu Hause. Sind wir dankbar dafür, dass wir Gottes Wort haben dürfen? Vers 11. Die Worte der Weisen sind wie Treibelstacheln und wie eingeschlagene Nägel, die gesammelte Aussprüche, sie sind von einem einzigen Hirten gegeben. Treibelstacheln, was bedeutet das schon wieder? Zur Zeit Israels hatten die Bauern so einen Stab und auf beiden Seiten waren Nägel eingebaut. Und diesen Stab brauchte der Bauer, um die Ochsen, um das Vieh zu leiten, um sie vielleicht mal eins hinten zu pixen, wenn sie nicht laufen wollten, damit das Werk gut vollenden konnte, das der Bauer im Sinne hatte. Vielleicht brauchte er auch den Stab, um Fliegen oder sonst Tiere auf ihren Fellen abzuwehren. Ja, es tat manchmal weh. Aber dieser Stab war nötig und wichtig, damit das Vieh ja gezüchtigt wurde und es gehorsam wurde. Da brauchte man diesen Treibelstachel. Und hier heißt es so schön, sie sind von einem einzigen Hirten gegeben. Und diesen einzigen Hirten ist Gott selbst. Wir erinnern uns im Psalm 23, da steht so schön, dein Stecken und Stab trösten mich. Gottes Wort ist hier, um zu lehren und zu leiten. Und wir lesen ein wunderbarer Vers im 2. Timotheus 3, Vers 16 und 17. Denn alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei zu jedem guten Werk, völlig ausgerüstet. Gottes Wort, wenn wir ihm gehorchen wollen, wenn wir der Straße lang fahren wollen, folgen wir der Leitplanke, der Mittellinie. Es führt uns. Manchmal tut Gottes Wort weh. Lass du dich korrigieren. Lass du dich erneuern durch das Wort Gottes, wo Geist und Leben ist. Und im Vers 12 steht daher: Und über das hinaus lass dich warnen, mein Sohn, des vielen Büchermachens ist kein Ende und viel Studieren ermüdet den Leib. Salomo, er studierte viel, er hatte viel ausprobiert, er war der weiseste Mann. Und er kommt zum Schluss, dass nur das Wort Gottes Kraft gibt, dass nur im Gottes Wort allein Sieg ist. Und ewige, herrliche Freude ist. Man kann so viel studieren und das ist auch wieder sehr gut. Man soll auch studieren. Junge Leute, studieren ist gut. Sachen ausprobieren ist gut. Aber ich glaube, das Wichtigste ist, sich zu beschäftigen mit diesem Wort Gottes, das Geist und Leben hat. Vor etlicher Zeit bestellten wir für uns zu Hause Möbelstücke, um unsere Wohnung zu verschönern, die alte Wohnwagen, ja, die ist in die Jahre gekommen. Und dann kamen so zwei große Pakete. Und als ich diese Pakete öffnete, da ist mir ganz anders geworden. Da kam so viel heraus, da kamen so Holzbretter zum Vorschein, es kamen ganz kleine Nägelchen zum Vorschein, ich konnte die fast nicht in meine Hände halten, es waren Schrauben verschiedene Größe, aber ich war sehr froh, es kam auch noch etwas zum Vorschein und das war die Gebrauchsanleitung. Denn ich sage euch, ich habe es probiert ohne Gebrauchsanleitung. Und ich musste wieder das Möbel abbauen, weil es ist nicht gut herausgekommen. Und so ist es auch bei uns. Wenn wir durch den Tag gehen ohne Gottes Wort, kommt es nicht gut heraus. Wir brauchen diese Anleitung, die ist so wichtig. Wie oft liest du die Bibel? Gib die Antwort für dich allein. Bist du täglich? Suchst du täglich deine Nahrung in Gottes Wort? Ist Gottes Wort dein täglicher Begleiter, der dich zurechtweist, der dich ermutigt, der dich überführt von deinen Sünden? Befolgst du dem Wort Gottes? Nun haben wir jetzt zwei wichtige Aspekte zusammen angeschaut. Die Entscheidung für Gott, die ist so wichtig, das ist das Fundament. Dann die Überführung vom Wort. Und jetzt führt mich das in die dritte und letzte Entscheidung, in dem letzten Aspekt, die Rettung von Gott. Und das ist Vers 13 und 14. Die Rettung von Gott. Und wir brauchen, ihr Lieben, Rettung von außen. Wir brauchen Rettung von diesem heiligen und gerechten Gott. Vers 13. Lasst uns die Summe aller Lehre hören. Fürchte Gott und halte seine Gebote, denn das macht den ganzen Menschen aus. Gott kann man nicht fürchten, wenn man ihn nicht kennt. Ist nicht möglich. Gott kannst du nur fürchten, wenn du ihn kennst. Nun, ich habe eine große Last, etliche Eigenschaften über das Wesen Gottes hier näher zu bringen. Wer ist Gott? Und das macht mich und das sollte uns alle demütig machen. Wer Gott ist? Gott ist heilig. Wir haben einen heiligen Gott. Das bedeutet, dass er vom Bösen in dieser Welt unberührt und unbefleckt ist. Er ist absolut rein und vollkommen. Er ist unser Schöpfer. Er hasst die Sünde. In 2. Mose 15, Vers 11 steht, wer ist dir gleich unter den Göttern, o Herr? Wer ist dir gleich, herrlich in Heiligkeit, furchtgebietend in Ruhmestaten, Wunder vollbringen? Gott ist heilig. Gott ist gerecht und übt Gericht. Es gibt kein Gesetz, das über Gott ist. Keins. Auch wenn Leute in dieser heutigen Zeit Gesetze machen, das ihnen gut dasteht, denken wir an das Gesetz der Fristenlösung. Die Abtreibungen bis zur 12. Woche darf man ein Mensch einfach nehmen. Das Gesetz, wo Menschen macht, ist Sünde vor Gott. Es ist vor ihm ein Gräuel. Und wie viele kleine Menschen sterben im Mutterleib. Es ist ein Gräuel vor Gott. Und er wird richten. Er ist das Gesetz und er ist der Richter. Prediger 3, Vers 17 steht, da sprach ich in meinem Herzen, Gott wird den Gerechten wie den Gottlosen richten, denn er hat dort eine Zeit bestimmt für jedes Vorhaben und für jedes Werk. Er übt Gericht über alle Sünden. Was ist eigentlich Sünde? Wenn man fragt draußen, was ist eigentlich Sünde? Wie erkläre ich das Evangelium einem Mensch, der Gott nicht kennt? Wir kennen viele die kanaanitische Sprache, aber was heißt eigentlich Sünde? Sünde, sie trennt von Gott. Sünde ist alles, was das Ziel verfehlt. Und ich nenne einige Sünde. Es gibt so eine große Liste. Wie oft schaust du unreine, unmoralische Dinge an? Heute ist es ganz einfach, man kann es ganz klein sehen auf dem Handy. Bei der Steuererklärung, es ist wieder die Zeit, die Steuern auszufüllen. Bist du da ganz ehrlich? Oder lässt du etwas weg? Hast du auch schon gemogelt? Das heißt, nicht ganz die Wahrheit erzählt. Das hasst Gott. Das ist Sünde. Bist du neidisch auf andere, die etwas besitzen, das du nicht hast? Neid ist wie ein Krebsgeschwür. Es frisst alles auf. Und das ist Sünde. Hast du Streit mit jemandem, der dich und du ihm nicht vergeben kannst? Unversöhnlichkeit. Oh, wie viele, auch gläubige Leute, unversöhnlich sind. Übles Nachreden, Doppelzüngigkeit. Das hasst Gott. Aber Gott ist auch Liebe. Das ist die Eigenschaft Gottes. Seine Liebe, ihr Lieben, ist bedingungslos. Sie gründet sich weder auf die Liebenswürdigkeit von uns allen, noch kann man sie verdienen. Du bist niemals, ich bin niemals so wertvoll, weil mich Jesus erlöst, weil ich so wertvoll bin. Nein, Jesus Christus hat uns erlöst, weil wir Sünder waren, weil wir gottlos waren. Deswegen ist Jesus Christus gesendet worden durch seinen Vater auf diese Erde, für uns zu erlösen und zu befreien. Und wir haben auch letzten Sonntag so einen schönen Vers zusammen betrachtet und ich möchte den gerne mit uns lesen. Johannes 3, Vers 16, ich glaube, dir kennen wir alle, wollen wir dir gemeinsam aufsagen. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. So wunderbar ist unser Gott. Und je mehr du Gott fürchtest, je mehr du Gott fürchtest, je mehr wirst du die Sünde hassen in deinem Leben. Je mehr wirst du Abscheu bekommen von der Sünde. Dein Verlangen, dein Streben nach Heiligkeit wird immer größer sein. Du wirst Gott fürchten und ihm alle Ehre geben. Und hier, wir lesen das, wir haben es gelesen im Vers 13, fürchte Gott und ich gebe dir etwas aus Hausaufgabe, dass du zu Hause beten darfst. Herr, lehre du mich, dass ich dich fürchte. Lehre du mich, dass ich dein Wesen besser erkennen darf. Und je mehr man Gott, und Gott erhört solche Gebete. Und die Furcht Gottes führt zu einem Gehorsam und zu einem heiligen Lebenswandel. Ich fürchtete meinen leiblichen Vater. Er war für mich ein großes Vorbild. Ich fürchtete ihn nicht, weil ich Angst hatte von ihm. Ja, wo ich Strafe verdient hatte. Ab und zu korrigierte er mich, wo ich Korrektur nötig hatte. Aber wisst ihr, wo ich auszog von zu Hause, fragte ich viel meinen Vater um Ratschläge, weil ich schätzte ihn enorm. Und unsere Liebesbeziehung wuchs sehr stark an, bis er an Leukämie starb. Liebst du deinen himmlischen Vater? Liebst du Gott? Aus Furcht, weil du mit deinen Sünden nicht weißt, wohin? Oder liebst du Gott, weil du ihn ehren möchtest? Und ich komme zum letzten Vers. Denn Gott wird jedes Werk von einem Gericht bringen, samt allen Verborgenen, es sei gut oder bösen. Er lieben, wir müssen alle vor Gott erscheinen. Alle. Entweder zum ewigen Gericht, und da steht im Hebräer 10, Vers 31, es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Darum denke, das ist ein Appell an mich, an dich heute, gedenke an deinem Schöpfer. Vielleicht kommst du schon jahrelang in die Gemeinde, aber heute gedenke wirklich neu an deinem Schöpfer. Oder wir werden Lohn empfangen zur ewigen Freude. Und das wünsche ich dir, das wünsche ich mir von ganzem Herzen. Und der Prediger stellt eine Frage im Prediger Kapitel 1, Vers 10. Stellt er eine Frage ganz am Schluss des Verses? Kann man von irgendetwas sagen, siehe, das ist neu? Er hat da so eine rhetorische Frage. Kann man wirklich von etwas sagen, siehe, das ist neu? Und ja, wir können das sagen. Durch den neuen Bund, den Jesus Christus für uns errichtet hat, an Karfreitag, wir kommen bald wieder in die Zeit hinein, an den wir gedenken dürfen, was er für uns vollbracht hat, am Kreuz auf Golgatha, furchtbare Schmerzen. Er hing dort, der Gottessohn, er, der vor keine Sünde wusste, wurde für uns zur Sünde gemacht. Und an Ostern, er ist gestorben für uns. Und an Ostern ist er auferstanden. Und wir mit ihm zu einem neuen Leben. Er musste sterben, damit wir ewiges Leben kriegen. Er musste auferstehen, damit wir der Sünde gestorben sind. Er musste das. Jesus Christus nahm diesen Weg auf sich. Wir werden uns erinnern, in etlichen Minuten, wir werden am Tisch des Herrn kommen und uns erinnern aufs Neue, was er für dich, was er für mich getan hat. Das sind immer ganz besondere Momente. Aber in deinem Leben darfst du wissen, Jesus Christus ist für alle meine Sünde und Schuld, ist er gekommen. Er hat alles gegeben, sein ganzes Leben. Und wenn du heute vielleicht da bist und sagst, ja, mit meinem Leben stimmt etwas nicht, aber ich möchte Gott dienen von Herzen. Wenn du Jesus Christus annimmst als deinen Erlöser, sind bereits deine Sünde am Kreuz gerichtet worden. In Römer 8, Vers 1 steht so schön, es gibt jetzt keine Verdammnis mehr für die, welche in Jesus Christus ist. Und Johannes hat so ein schönes, in der Einleitung ein Vers mitgebracht, ist alles neu geworden. 2. Korinther 5, Vers 17. Darum ist jemand in Christus. So ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, Neues ist geworden. Du darfst dich freuen. Dein Leben ist ein Leben zur Ehre Gottes. Dein Leben hat Jesus Christus neu gemacht. Und wenn du noch kein Kind Gottes bist, möchte ich dich ermutigen, komm zu Jesus. Bevor es für dich heißt, wie in dieser letzten Szene vom Cartoon, zu spät, um an Gott zu denken. Amen. Lasst uns beten. Treuer Vater, treuer Gott, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du uns so geliebt hast, dass du in deiner großen Barmherzigkeit, in deiner großen Liebe Jesus Christus auf diese Erde gesandt hast, um uns zu erlösen, um uns zu befreien von der Macht des Teufels. Wir danken dir von ganzem Herzen, dass du uns aufrufst, dass wir dir fürchten sollen. Ja, wir wollen dich fürchten, wir wollen dir alle Ehre geben, weil du bist würdig zu nehmen Lob, Preis und Ruhm. Und o Herr, du siehst auch heute Morgen, segne du jedes Einzelne hier in diesem Saal ist. Stärke du jedes Einzelne. Und du siehst auch, wer alles da ist, Herr, du möchtest auch, ja, dass jedes ihr Leben festmachen in dir, Herr. Und wir danken dir, wir preisen dich, wir loben deinen wunderbaren Namen, auch wenn wir jetzt zum Tisch des Herrn kommen dürfen. Wir danken dir einfach, Herr Jesus, für alles, was du für uns gemacht hast. Wir lieben dich, weil du uns zuerst geliebt hast. Amen. Wir singen eine Strophe aus dem Lied 397. 397, die erste Strophe. Und dann bitte ich die Brüder, die helfen beim Mahl auszuteilen, nach vorne zu kommen. Thank you. Ja, so wollen wir doch zum Tisch des Herrn kommen. Und ich möchte gern aus 1. Korinther Brief 11, 1. Korinther Brief Kapitel 11 von Vers 24, 23 an lesen. Denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich auch euch überliefert habe, nämlich, dass der Herr Jesus in der Nacht, als er verraten wurde, Brot nahm und dankte, es brach und sprach, nehmt es. Das ist mein Leib, das für euch gebrochen wird. Dies tut zu meiner Gedächtnis. Desgleichen auch der Kelch, der nach dem Mahl, in dem er sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Dies tut, so oft ihr ihn trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr dieses Brot esst und diesen Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Wer also unwürdig dieses Brot isst oder der Kelch des Herrn trinkt, der ist schuldig am Leib und Blut des Herrn. Der Mensch prüfe aber sich selbst, und so soll er von dem Brot essen und aus dem Kelch trinken. Der Mensch prüfe sich selbst. Wenn du ja in der Sünde lebst und heute sagst, ich will sie lassen, und du vertraust auf Jesus Christus, tue Buße und nahe dich am Tisch des Herrn. Wenn du aber in einer Sünde verharrst und du sie nicht loslassen willst, nehme das Mahl des Herrn nicht. Wir wollen ruhig werden, damit wir Zeit haben, für sich zu beten. Ja, treuer Vater im Himmel, wir danken dir, dass wir zum Tisch des Herrn kommen dürfen und dass du durch deinen Sohn Jesus Christus uns erlöst hast. Und wir dürfen heute an das gedenken, was du vor mehr als 2000 Jahren am Kreuz auf Golgatha vollbracht hast. Wir danken dir, Herr Jesus, wir preisen deinen heiligen Namen. Amen. Wir möchten noch mit dem Brot beginnen. Wir warten wie üblich aufeinander. Und ich möchte da noch mal lesen als 1. Korinther Vers 23. Als er verraten wurde, nahm er das Brot und dankte es und sprach, nehmt es, das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird. Pierre, möchtest du für das Brot danken?
Ja, lieber Herr Jesus Christus, ich möchte dir vielmal danken, sagen, ja, dass du am Kreuz auf Golgatha für uns gestorben bist, für unsere Sünde und Schuld. Danke für das Brot, das dein Leib soll bedeuten. Ja, du hast dich foltern lassen und du hast gelitten für unsere Sünde und Schuld. Und das ist echt so ein riesen Geschenk, ja, dass wir einmal bei dir im Himmel dürfen sein und wir sollen das tun, bis du wieder wirst kommen.
Amen. Er hat keine Sünde getan. Es ist auch kein Betrug in seinem Mund gefunden worden. Als er geschmäht wurde, schmähte er nicht wieder, und als er litt, droht er nicht, sondern übergab es dem, der gerecht richtet. Er hat unsere Sünde selbst hinaufgetragen, an seinem Leibe auf das Holz, auf das wir der Sünde abgestorben, der Gerechtigkeit leben. Durch seine Wunden sind wir heil geworden. Und Jesus nahm das Brot und dankte und brach und sprach, nehmt es, das ist mein Leib, der für euch gebrochen ist. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen auch der Kelch nach dem Mahl, in dem er sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Dies tut, so oft ihr ihn trinkt, zu meinem Gedächtnis.
Erich, möchtest du mit uns reden?
Herr Jesus Christus, ich danke dir vielmals, dass du ans Kreuz gegangen bist, dass du all unsere Schuld dort hergetragen hast und dass du, Herr, dein Blut hast fließen und uns rein gewaschen hast durch dein heilige, vergossene Blut, von aller Sünde und Schuld und gerecht macht vor dem Vater im Himmel. Und danke vielmals. Amen.
Wir könnten ein Lied singen, eine Strophe oder zwei. Wir schauen mal, ob das geht. Lob und Dank, Lob und Dank. Kennt ihr das? Lob und Dank, Lob und Dank, Lob und Dank. Gottes Kinder sagen immer Lob und Dank. Alles Wehmut in Mut durch des Heilandes Blut. Lob und Dank, Lob und Dank, Lob und Dank. Gottes Kinder sagen immer Lob und Dank. Sieg im Blut, Sieg im Blut, Sieg im Blut. Gottes Kinder haben immer Sieg im Blut. Alles weh wurde durch des Heilandes Blut. Sieg im Blut, Sieg im Blut, Sieg im Blut. Gottes Kinder haben immer Sieg im Blut. Er kommt bald, er kommt bald, er kommt bald, er kommt bald. Gottes Kinder wissen, ja, der Herr kommt bald. Alles wurde gut durch des Heilandes Blut. Sieg im Blut, er kommt bald, er kommt bald. Gottes Kinder wissen, ja, der Herr kommt bald. Desgleichen nahm er auch der Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Nehmt ihn zu meinem Gedächtnis. Weggetan, 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 weggetan. Meine Sündenschuld ist völlig weggetan. Alles weh wurde gut durch des Heilandes Blut. Weggetan, weggetan, weggetan. Meine Sünde schon trotz allem weggetan. Es gibt noch eine Strophe, Satan flieht. Satan flieht, Satan flieht, Satan flieht. Wenn er Gottes Kinder unterm Kreuze sieht, alles weh wurde gut durch des Heilandes Blut. Satan flieht, Satan flieht, Satan flieht. Wenn Ich möchte gerne noch die Gelegenheit schenken. Und wir möchten doch eine Gebetsgemeinschaft haben. Und es wäre doch schön, wenn etliche noch dürfte beten und danken für das, was wir haben in Jesus Christus. Seid so gut, das Gebet ist frei. Amen. Ich glaube, wir dürfen nochmal die letzte Strophe gemeinsam singen. Satan flieht, Satan flieht, Satan flieht, wenn er Gottes Kinder unter dem Kreuze sieht. Satan flieht, Satan flieht, Satan flieht, wenn er Gottes Kinder unter dem Kreuze sieht. Alles weh wurde gut durch des Heilandes Blut. Satan flieht, Satan flieht, Satan flieht, wenn er Gottes Kinder unter dem Kreuze sieht. Sehr schön. So möchte ich mir doch den Gottesdienst schließen mit dem Segen und möchte euch erbitten, euch zu erheben, für die, was möglich ist. Vater im Himmel, wir danken dir von ganzem Herzen für den Gnadenmoment, den du uns geschenkt hast. Danke dir für dein Wort, das Geist und Leben ist. Und danke dir, dass wir zum Tisch, zu deinem Tisch haben dürfen kommen und dürfen daran erinnert werden, was du für uns hast gemacht. Und ja, wie wir gesungen haben, am letzten Refrain, Satan flieht. Satan flieht, wenn er Gottes Kinder unter dem Kreuz sieht. Und wir danken dir für dein teure Blut, für dein allmächtige, teure Blut, für dein Opfer, das du für uns vollbracht hast. Und so möchte ich gerne den Segen sprechen aus 1. Thessalonicher 5, Vers 23. Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und euer ganzes Wesen, der Geist, die Seele und der Leib, möge untadelig bewahrt werden bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist er, der euch beruft, er wird es auch tun. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Amen. Ich wünsche euch Gottes reichen Segen für die kommende Woche und auf Wiedersehen miteinander.